Kennenlernen wurde überschätzt. Sein Leben floss über von Herkunftsgeschichten. Er brauchte keine einzige mehr. Kausalität griff prinzipiell zu kurz, denn wo fing die Kette an? Bei Adam und Eva, das wusste jedes Kind. Wer klug war, ließ die Vorgeschichte also aus.
Gedankengänge von Kurt Schwitters, aufgeschrieben oder wie es die Autorin Ulrike Dresner schreibt, Schwitters zusammengeschustert und gefälscht von einer Frau. In der heutigen Folge von Weiterlesen geht es um ein Buch, das sich in Bezug auf die reale Künstlerfigur Kurt Schwitters alle Freiheiten nimmt und ihm genau deshalb näher kommt, als es eine konventionelle Künstlerbiografie je könnte. Ulrike Dresner spart sich viel Vorgeschichte, Anna Blume, Ursonate und so fort und beginnt dort, wo Kurt Schwitters Leben in Deutschland erzwungenermaßen endet. Ein Leben, das auf Abwege gerät, ein Sprachkünstler im Wortexil. Diese Themen haben Ulrike Dresner dermaßen umgetrieben, dass sie gleich zwei Bücher geschrieben hat, eins auf Englisch und eins auf Deutsch. Wie es dazu kam, darüber habe ich mit ihr gesprochen für diese Folge von Weiterlesen, der gemeinsamen Radio- und Podcastbühne von RBB Kultur und dem LCB. Und dort bin ich jetzt auch mit Thorsten Dönges verbunden vom LCB und wir machen hier beide den Anfang. Du hast ja Schwitters bestimmt ausführlich schon gelesen, Thorsten. Hast du denn hier einen neuen Schwitters gefunden?
Das Schöne ist, dass die meisten von uns wahrscheinlich wissen über Kurt Schwitters, dass er ein extrem vielseitiger Künstler ist. Also der mit Worten spielt, aber auch mit Gegenständen spielt und das ziemlich originell und mit viel Witz tut. Und das fand ich jetzt ganz toll in dem Buch, dass Ulrike Dresner tatsächlich nicht nur Stationen aus seinem Leben erzählt, sondern dass sie sich wirklich überlegt hat, wie ging Kurt Schwitters an Worte und Dinge ran und das quasi auch so macht. Und das ist ganz, ganz toll, wie das in diesem Buch funktioniert.
Also dieser künstlerische Aneignungsvorgang sozusagen, dass man den nacherleben kann.
Ja, und dass jetzt nicht sie überlegt, ja, wie könnte Schwitters geklungen haben oder wie lasse ich ihn reden oder wie rede ich vielleicht sogar als ich, als Kurt Schwitters Ich, so eine Imitation, sondern dass sie wirklich das ganz vielstimmig macht und in vielen Perspektiven drauf guckt, genau wie ja auch Kurt Schwitters sehr, sehr vielseitig auf die Welt und die Dinge geguckt hat. Und das ist immer wieder überraschend, weil sie ganz, ganz unterschiedliche Formen einbaut in dieses Buch. Und das fand ich am schönsten, dass ich dann immer wieder nachgucken wollte, gibt es diese Geschichte aus Schwitters Leben wirklich oder ist das jetzt am Ende erfunden? Und dann habe ich gedacht, nee, das ist Quatsch. Das ist der Schwitters, der in diesem Buch lebendig wird. Und ob das jetzt wirklich so war, dass er diese zwei Mäuse in seiner Tasche von Norwegen nach England gerettet hat oder nicht, das war dann ganz egal, sondern genau das hat mir diesen Schwitters in diesem Buch so nahe gebracht und so auch liebenswert gemacht.
Die passen da irgendwie auch gut zusammen, hatte ich das Gefühl. Also Ulrike Dresner und Kurt Schwitters in dieser sehr selbstbewussten Zueigenmachung von Dingen, in ihrem Fall eben von dieser Biografie. Wie würdest du denn dieses Buch jetzt oder diese Bücher, es gibt ja eben dieses englische und deutsche Buch, im Gesamtwerk von Ulrike Dresner verorten? Es gab ja schon mal ein Buch, wo es auch um Exil geht. Das ist ja auch ein Thema, was sie beschäftigt.
Also ich fand tatsächlich sehr, sehr spannend, dass sich da zwei gefunden haben wohl. In ihren Büchern, die ich vorher von Ulrike Dresner kannte, ist sie eben auch eine sehr, sehr gewiefte, gewitzte Prosaautorin und Lyrikerin, die sehr, sehr mit Formen spielt, die immer überlegt, wie ist die richtige Herangehensweise formal, sprachlich an einen Stoff? Wie kann ich den so oft drehen und wenden und kneten, bis tatsächlich der Text dabei rauskommt, den ich brauche? Das war in 7 Sprünge vom Rand der Welt so.
Das ist ja das andere Buch, wo es auch um Exil geht.
Genau, und diese Methode hat sie, glaube ich, jetzt sehr, sehr gut verwenden können, auch für Schwitters.
Vielen Dank, Thorsten Dönges vom Literarischen Kolloquium Berlin, für diese erste Einordnung. Sie hören Weiterlesen, die Lesebühnen-Kooperation von RBB Kultur und dem LCB Berlin. Und ich bin jetzt am Telefon verbunden mit der Frau, die sich in das verschachtelte Leben von Kurt Schwitters hineinbegeben hat. Frau Dresner, Kurt, Kurt, Truck, Kuhwitters, Jumbo. So viele Namen hat er in ihrem Buch. Ein Mann mit sehr vielen Facetten, hatte ich das Gefühl.
Ja, er heißt natürlich auch deswegen Kurt, weil ich ja eigentlich anfange, seine Geschichte zu erzählen. In dem Moment, als sein deutsches Leben zu Ende geht, wir sind im Oktober 1936 und es ist deutlich geworden durch die politische Situation, dass er eigentlich als entarteter Künstler nicht mehr in Deutschland bleiben kann. Auch sein Sohn wird verfolgt, weil der im sozialistischen Widerstand ist. Und die beiden Männer gehen zunächst nach Norwegen ins Exil. Und als das Deutsche Reich dann 1940 Norwegen überfällt, fliehen Kurt und Ernst Schwitters weiter nach England. Und dort kann natürlich niemand diesen Namen aussprechen. Und da heißt er also dann Kurt Schwitters, oh Sweaters, oh Sweater. Und er selbst hat ja auch immer mit Buchstaben gespielt. Also Druck ist ja einfach Kurt rückwärts. Und das ist natürlich eine schwittersche Idee, das zu machen.
Und die Kuh war ein Traum von ihm und er hat sie nicht gekriegt. Seine Frau Helma hat die Kuh nicht ins Haus gelassen.
Ja, das war so toll. Also es gibt natürlich alle möglichen Berichte, wie wahr die sind. Das ist die andere Sache. Aber zur Inszenierung, zum Bild von Schwitters gehört das, dass er also versucht hat, eine Kuh im Haus zu halten. Und seine Frau war da doch dezidiert dagegen. Die hatten schon eine Menge Tiere, also einen ganzen Zoo. Eine Schlange hat er mal seinem Sohn mitgebracht. Und er war viele Hamsters in dem Märzbau herumgehüpft. Also war auf jeden Fall ein Tier und offensichtlich nach allen Zeugnissen eine sehr menschenbezogene Person. Und Jumbo, das war sein Spitzname, für den seine letzte englische Freundin ihm gegeben hatte. Er war körperlich groß, muss ein ansehnlicher, stattlicher Mann gewesen sein. Und wahrscheinlich hat er sich auf dem englischen Parkett zunächst nicht mit allem Feingefühl verhalten, weil ihm ja einfach auch die englische Sprache fehlte. Und das ist ja einer der Hauptpunkte des Romans. Was heißt das für einen Schriftsteller, sein Publikum eigentlich zu verlieren, in seinem Fall einfach auch die ganzen Künstlerfreunde zu verlieren. Und was heißt es, die Identität zu wechseln, vielleicht genereller gefragt, für jemand eben, der flüchten muss. Ich folge ihm ja auf diesem Weg für über 10 Jahre, weil mich das auch interessiert hat, was ist die innere Lage eines solchen Menschen, der von zu Hause aufbrechen muss. Und mich hat sehr beeindruckt, wie er dicht aufsteckt, also wirklich nicht aufgibt in dieser Zeit.
Ja, wir sprechen auch gleich nochmal ein bisschen ausführlicher darüber, wie Sie das auch sprachlich kenntlich machen, diese Zerrissenheit zwischen den Sprachräumen ja auch. Sie haben im Nachwort geschrieben, und das merkt man auch sehr deutlich, wenn man anfängt zu lesen, es ist kein Künstlerroman, nicht mal ein Scheinkünstlerroman, schreiben Sie im Nachwort. Also das heißt, Sie haben recherchiert und dann hatten Sie aber auch Lücken, die fiktional gefüllt werden konnten.
Ja, das würde ich aber nicht erklären, warum es kein Künstlerroman ist. Ich würde ja gerade begründen, dass es einer ist. Ich schreibe ja eben, es ist kein Künstlerroman, auch kein Scheinkünstlerroman. Also das ist ja nun wirklich überhaupt nicht, sondern es ist ein Doppelkünstlerroman, weil ich in dem Nachwort darüber nachdenke, was ist das eigentlich sozusagen, dieses Schreiben, wenn man ein gelebtes Leben zu seinem Stoff macht. Und das ist ja ein Begegnungsraum. Und das hat mich auch interessiert, wie stoßen er und ich sozusagen aufeinander, denn ich interpretiere dieses Leben und mein Blick auf seine Kunst ist ja das, was dann im Buch in Worte übersetzt wird. Und ich denke, dass das immer so ist, auch wenn Biografien geschrieben werden, und lege aber diesen Prozess mit offen. Das ist natürlich das Spannende daran, dass ich als Romanautorin das darf und kann, ganz anders als nochmal ein Biograf, eine Biografin, und mir eben auch dann die Freiheit mit großer Freude nehmen kann, zu sagen, guckt, wir haben einfach große Lücken. Wir wissen zum Beispiel nicht, wie es seiner Frau Helma, die in Hannover geblieben war, um sein Werk zu verwalten und sich um die beiden alten Mütter zu kümmern, wie ist es dieser Frau gelungen, den Märzbau vor der Gestapo zu verstecken. Der Märzbau war eine riesige, begehbare Skulptur, eigentlich eine Installation, die Schwitters da avant la lettre gebaut hat, und die zog sich über 3 Stockwerke in dieser Villa. Und dann fragt sich schon, wie man so einen Teil verstecken kann vor Polizei, die entartete Kunst sucht, um die zu beschlagnahmen und irgendwie Geld damit zu machen für das Nazireich. Und in diese Lücken hinein kann ich erzählen und erzähle eben auch, indem ich nicht nur Schwitters selbst sprechen lasse, sondern auch seine Frau, seine zweite Frau Monty und seinen Sohn Ernst, die also mehrfach auf diesem Lebensweg ihre Stimme erheben und dadurch natürlich auch einen Blick auf ihn geben und manche Ereignisse in einem anderen Licht erscheinen lassen.
Dann lassen Sie uns doch jetzt mal als erstes eine dieser Stellen hören, wo Helma die Stimme erhebt. Wir sind in Hannover, Kurt ist schon geflohen, zwei Gestapo-Männer stehen vor der Tür und sie muss irgendwie vertuschen, dass es in dieser Villa eine riesige Merz-Skulptur über 3 Stockwerke gibt. Und das tut sie in einer regelrechten Performance.
Nach einer Viertelstunde war die Wohnung verwüstet. Im Gehen schalteten sie den Volksempfänger auf dem Esstisch ein. Es ertönte das richtige Programm. Gefunden hatten sie nichts. Schwitters Kunst an der Wand? Bei uns nichts, sagte Helma. Ich bitte Sie, meine Herren. Lügen, denken, erfinderisch sein. Das war dieser Tage die Kunst. In ihrer eigenen Küche im 2. Stock stellte sie die Einkaufstaschen auf den Tisch und öffnete das Fenster. Ein herrlicher Morgen. Sie brauchte Luft. Ein Schwarm Stare sprang in der blattlosen Glycinie umher wie Blechspielzeug. Ununterbrochen ruckten sie mit den Flügeln, pickten und chilpten. Das konnte sie auch. Wasser, Milch oder Kaffee für die Herren? Muckefuck, verstehe sich. Wie alle leiste man seinen Beitrag zur Kriegsanstrengung voll deutsch. Ihre sauberen Stapel von Geschirrtüchern, Servietten und Tischdecken lagen bereits am Boden, als sie ein Glas Kirschmarmelade aus dem Vorratsschrank nahm. Selbstgemacht. Es sei 11:15, nahezu Mittag. Pfannkuchen? Ganz bestimmt, antwortete Klepper, nicht. Eine staatliche Untersuchung, eine nationale Handlung. Und sie komme ihnen mit Marmelade. Sie sei hungrig, sagte sie, da habe sie. Sie tat, als schämte sie sich. Bei dem Wort Kuchen hatten Jackes Augen aufgeleuchtet. Klepper sagte, jedes Zimmer extra gründlich. Sein Kollege streckte den Rücken durch. Sie siebte Mehl in eine Schüssel. Die beiden zogen los. Immerhin, ihr Besteck lag noch in der Schublade. Die Teller standen im Schrank. Die Butter brutzelte, sie goss den ersten Schöpflöffel Teig in die Pfanne. Die Männer sollten sie für gierig halten, eine ältere Frau, die sie nicht beherrschen konnte. Ehrlich aus Dummheit, schön deutsch. Als der 15. Pfannkuchen bug, beschloss sie, die Polizisten in ihren Bemühungen doch wieder sozusagen gesamtvölkisch, also mit all ihrer Kraft, zu unterstützen. Die fertigen Lappen lagen appetitlich auf einem Teller, verlockende Düfte füllten die Küche. Sie hatte darauf geachtet, das Fenster zu schließen, die Tücher neu gefaltet und die ausgeräumten Vorräte in eine Ecke des Buffets geschoben. Eine reinliche deutsche Hausfrau. Sie ließ die Tür weit offen stehen. Alle Büchertürme an den Wänden des Flurs waren umgestoßen. Bei jedem Schritt trat sie auf Papier. Im Wohnzimmer wurde es wüster. Schüchtern lächelnd mühte sich Helma, über den mit weiteren Büchern und Zetteln übersäten Teppich zu einer schmalen Tapetentür neben dem Sofa. Einige Gläser waren zu Bruch gegangen. Wortlos drehte sie den Schlüssel im Schloss. Der hinter der Tür verborgene Raum war dunkel, bis auf 2 Nachttischlämpchen auf dem Kaminsims, die sie dienstfertig anknipste. In der Feuerstelle stand Kurts Eisbärenkopf. Darüber hing ein mächtiger Ölschinken, der Wotan zeigte, umrahmt von bauschiger Gaze. Raum des Nordens, Kathedrale von Nebel und Moor, Feier der uranfänglichen Kraft, Wiege und Tiegel des arischen Menschen. Zur Rechten hatte Helma ein altes Spinnrad, noch von Henriettes Mutter aufgestellt. Unter dem Plafond schwebten weitere Schleierstoffe in nahezu durchsichtigen Erdtönen. Links und rechts des Altarstückes prangten großformatige, von dicken Rahmen gehaltene Papierblätter, bedeckt mit Runen sowie Takten aus der Ouvertüre von Wagners Ring. Sie hatte Kurz beste Collagen genommen, jeweils mehrere in einen Rahmen gepresst, die Rückseite des Rahmens mit Papier beklebt, die schwarzen Zeichen aufgemalt. Wotan und Freier, unser neues Heim. Ihr Puls raste. Es war so billig, so durchschaubar. Kein Mensch konnte das für wahr halten. Es reicht nicht 2-mal hintereinander. Fideralalas Königreich unten, der Irrsinn hier. Ich, sagte sie, kurz davor, alles zuzugeben. Der Eisbärenkopf umschloss eine Skulptur. Wenn sie jetzt gestand, kam sie ohne Strafe davon. War die ewigen Besuche los, die Angst. Ich teile die Ansicht meines Mannes nicht. Und sehr leise, als wäre sie beschämt, erneut. Und sie war es, wie Sie sehen. Die Gestapo versuchte, ihre Opfer zu überraschen, einzuschüchtern, in Panik zu versetzen. Wie das funktionieren sollte, wenn man zum fünften oder sechsten Mal klingelte? Fotos aus Norwegen, aufgenommen von Ernst, und einige der traditionellen Landschaftsbilder kurz, hingen dem Altar gegenüber, gut sichtbar. Soweit man in einer dämmerigen nordischen Kaverne von Sichtbarkeit sprechen konnte. Das wahre Heiligtum unserer Wohnstadt. Meine Mutter darf diesen Raum nicht betreten. Die Blicke der Männer glitten über die Wände. Jacke wollte sich hervortun, verlangte nach mehr Licht. Klepper sagte, etwas gefalle ihm nicht. Etwas rieche komisch. Nun auch hier. Helmer schrie, der Pfannkuchen, und lief los. Als sie vom Flur in die Küche bog, sah sie aus dem Augenwinkel, dass die beiden ihr folgten. Es ging nun stark auf Mittag. 14 Stück goldenbraun, eines verkohlt. Ohne Einladung setzten die Männer sich an den Tisch. Auch ihr weiteres Tempo ließ darauf schließen, dass ihnen schmeckte, was die Gastgeberin auflegte. Jeder nahm Marmelade nach. Zucker machte friedlich, Helmer entspannte sich. Klepper packte sich den vierten Pfannkuchen auf den Teller. Dann griff er an. Eine ordentliche Frau, aber die Moral so lax. Sie habe eine erstaunliche Mutter, mustergültige Haltung, natürlicher Geist. Zusammenreißen solle sie sich, der Wahrheit ins Gesicht blicken. Mann und Sohn, die seien verloren. Kein Grund zum Jammern, das sind die nicht wert. Sie hingegen könne sich der Bewegung anschließen, den Verrat der Männer wettmachen, ein wertvolles Mitglied der Volksgemeinschaft werden. Sie erhielte eine vorteilhafte Scheidung. Das könnten sie versprechen. Sie hätten mit ähnlichen Fällen zu tun gehabt. »Kommt öfter vor, als man meint«, sagte der Jüngere. Er wollte auch etwas beisteuern. Klepper war bestens vorbereitet. Das gesamte Vermögen der Schwitters würde Helmers gesetzlichem Eigentum zugeschlagen, eine gerechte Lösung in Anbetracht der jahrelangen Betrügereien ihres Ehemannes. 7 Frauen allein hier in Hannover, eine in Amsterdam, 2 in Den Haag, 4 in Berlin. Bitte, sie sollte nicht schauen wie ein angeschossenes Reh. Natürlich wisse man davon. Das sei leicht herauszufinden gewesen. Jede der Frauen stelle ein wertvolles Befragungsziel dar. Sie kaute. Es gab ihr Zeit. Steuern werden anfallen, sagte Jacke. Eigentumsübertragungssteuer, sagte Klepper. Keine Sorge. Der Staat, Ihr Staat, werde Sie in keiner Weise überfordern wollen. Jacke? Auf Ihr Volk und dessen Organe könne sie sich verlassen. Verraten müsse sie nichts und niemanden. Einzig sich lossagen. Lossagen reiche. Klepper blickte sie auf unerwartet freundliche Weise an. Es tut mir leid, Ihnen das so unverblümt mitteilen zu müssen. Hab selbst ein Vater dieses Schlages gehabt. Kein Weib soll so hintergangen sein, keines im Leben, allemal kein arisches. Alles sollte ihr gehören? Dazu keine Angst mehr vor weiteren Nachstellungen, keine Befragungen mehr, nie mehr die Furcht, einen Fehler zu machen, der jemanden ans Messer lieferte. Für Sekunden hatten sie sie. Für Sekunden glaubte sie, was sie sagten.
Diese Helmer, die wir hier kennengelernt haben, ist ja eine wahnsinnig mutige, abgebrühte, improvisationserfahrene Frau, so wie Sie sie hier schildern. Sie schreiben auch, es war eine der vorzüglichsten Überraschungen bei der Recherche, wie Sie Helmer kennengelernt haben. Man denkt ja so, ah, Künstlergattin hat halt so ein bisschen geordnet, Werkverzeichnis gemacht, irgendwie gekocht, den Laden am Laufen gehalten. Aber sie war ja ganz offensichtlich mehr.
Naja, sie war schon auch das, was Sie jetzt eben gesagt haben. Sie wollte übrigens unbedingt diesen Kurt Schwitters heiraten, einen Cousin um ein paar Ecken, und dieses Leben führen und diese Rolle erfüllen. Mich hat überrascht in der Recherche, wie beredt sie ist und wie warmherzig und wie witzig in ihren Briefen. Also eine sehr, sehr lebendige Figur, die seine Kunst sehr viel besser verstanden hat als viele andere und auch Lust und Freude daran hatte, sie mitzumachen. Und eine gemeinsame Freundin der beiden in Hannover sagte dann, also das Schrott- und Schrat-Theater Schwitters, das haben schon die beiden da betrieben in Hannover.
Ganz anders als dann mit der zweiten Frau, die ja, inspiriert, aber weniger mitmacht wahrscheinlich, könnte man sagen.
Ja, nein, das würde ich nicht so sagen, denn da gibt es einfach nichts mehr zu mitmachen. Er lernt Monty 1941 in England kennen, in London, als er nach über einem Jahr in einem Gefangenenlager auf der Isle of Man wieder freigelassen ist und eben nach London zieht. Und Schwitters hat dort eben, und das heißt ja im Exil zu sein, überhaupt gar kein Schrott- und Schrat-Theater mehr aufzuführen. Es interessiert sich schlicht niemand für seine Kunst und es gibt überhaupt kein Netzwerk. Sein Sohn ist da mit seiner jungen Frau und das ist alles, das sind alle Menschen, die er da kennt. Und das muss man ja dann überhaupt erst langsam wieder aufbauen. Und es gibt einen Bericht, wie der BBC, den er irgendwie ständig anruft und um Jobs bittet, immer sagt, nein, sie haben nichts. Und sie kommen dann aber zu einer Lesung, um die Lesung aus der Ursonate aufzunehmen und finden das alles so absurd und abstrus, dass sie mitten in der Lesung die Geräte wieder abbauen und wieder gehen. Und Monty unterstützt ihn in seiner Kunst, nur ist das sozusagen ganz, ganz klein. Es ist ganz geschrumpft, was da überhaupt noch stattfindet. Er ist auch krank und sie zieht dann mit ihm in den Lake District und dort versucht er nochmal einen Märzbau zu bauen.
Und was ich aber interessant fand, dass sie wirklich, dass diese Ursonate, die ja in einer Fantasiesprache verfasst ist, trotzdem für die englischen Ohren ja offensichtlich nicht funktioniert hat.
Ja, was ist das, die Ursonate? Das sind Lautfolgen und diese Laute sind deutsch. Und wir haben dabei Assoziationen, weil Vokale und Konsonanten Emotionen transportieren. Und er hat versucht, das ins Englische zu übersetzen, weil die ganze Kodierung von Lauten natürlich in jeder Sprache ganz unterschiedlich ist. Und merkte aber, dass er das nicht übersetzen kann. Und er ist vor allen Dingen an der Komik, am Humor gescheitert. Dass viele seiner Reime auf Deutsch, seine Texte, die arbeiten mit Konventionen, mit sozialen Codes und er beobachtet das sehr genau und spießt das auf. Und Komik funktioniert aber nicht in jedem Land gleich und das weiß jeder, der mal ein bisschen in England gelebt hat. Und wir machen einen Witz und würden toll darüber lachen und die Engländer verziehen kaum den Mund und finden es auch gar nicht komisch. Und dann machen die wieder irgendwelche Witze und alle sagen, was war das für ein lustiger Abend, so viele Witze und du hast keinen einzigen bemerkt. Und das da auch daran sozusagen, an diesen kulturellen Unterschieden, zeigt sich, was es heißt, seinen Sprachraum und auch sein Publikum zu verlieren.
Es gibt diesen einen Satz, da steht, er will eintauchen in das neue Land wie ein Teebeutel und hat diese englische Frau, die da natürlich enorm hilft dabei. Da kehrt sich ja auch das Machtverhältnis so ein bisschen um zwischen den beiden.
Es ist, glaube ich, nicht angenehm, wenn man Tee in einem Teebeutel ist, in kochendes Wasser gehalten zu werden. Und das ist schon, also es ist lustig, das Bild, und es ist sehr, sehr alltagsverbunden und zugleich ist aber auch der Schmerz und die Brüche, die sind eben auch da drin. Und Monty ist einfach ein großes Stück jünger als er und sie ist dort zu Hause, sie kommt aus London und ist seine Brücke in die englische Welt. Aber die beiden arbeiten dann auch wirklich zusammen, also indem sie ihn unterstützt in der tatsächlichen Kunstarbeit. Wir müssen uns leider vorstellen, dass er eben im Jahr 47 ist, sehr, sehr oft krank und er hat Lungenprobleme und Herzprobleme und einfach auch seit 10 Jahren überhaupt keine medizinische Versorgung mehr. Auch das heißt,
auch ist auch Epileptiker noch dazu schon gewesen?
Ja, das war schon immer. Ich habe jetzt nichts mehr gelesen, außer in Camp Hutchison oder in der englischen Gefangenschaft, da hatte er wohl noch mal einen epileptischen Anfall. Danach eigentlich nicht mehr, aber er ist einfach in seinem so schlechten körperlichen Zustand. Er hat 2 Schlaganfälle, er bekommt einen kleinen Schlaganfall, als er erfährt, dass seine Frau Helma in Deutschland gestorben ist. Mir wurde so deutlich, was eben auch diese ganze Exil- und Fluchtsituation bedeutet, als ich dann las, dass dieser Mann mit 60 Jahren nur noch 8 Zähne im Mund hat.
Ja, und deswegen stirbt er eben auch so früh mit 60 im Zustand von einem deutlich über 80-Jährigen letztendlich.
Ja.
Was ich aber noch gerne ansprechen würde, also es geht ja jetzt viel um Verlust und natürlich war für ihn auch dieses nicht mehr auf Deutsch schreiben können ein Verlust. Und ich hatte aber beim Lesen auch das Gefühl, da ist aber auch eine Lust auf diese neue Sprache. Also er entdeckt ja dann über Wanty, seine neue Frau, auch Cockney. Das ist, ich kann es gar nicht so gut erklären, wahrscheinlich können Sie das besser. Das ist so eine Sprachspielerei, die ihn sehr an Dada erinnert. Und das ist, man hat das Gefühl, dieses Boot und Boot. Und also dass ihn so Sprachähnlichkeiten, der hat da auch eine wahnsinnige Freude dran.
Ja, ist schön, dass Sie mir das alles abkaufen, denn das sind ja sozusagen
so
meine Erfindungen.
Sie haben
schon gefragt, ob ich das aus Schwitters habe. Nein, das habe ich alles nicht aus Schwitters. Mhm. Sie haben da gibt es einfach gar nichts. Aber ich stelle mir vor, wie eine Person, die im Deutschen schon so sprachfreudig war und ist, wie die eine neue Sprache lernt und auf diese Sprache reagiert. Und was ich wirklich sehr bewundernswert an ihm fand, ist diese unglaubliche Kraft, mit der er sich weigert, jetzt irgendwie im Unglück zu versinken. Er sagt eigentlich, dann hätte Hitler ja ganz gewonnen. Ja? Sondern meine Art, Widerstand hier zu leisten, ist meine sogenannte entartete Kunst weiterzumachen. Und ich arbeite jetzt weiter. Und ich glaube daran, dass das Leben ist lebenswert. Und er hat eine unglaubliche Energie für diese Kunst und arbeitet ja wirklich bis zum letzten Augenblick an dieser Wand. Und dann sieht man später diese Wand, die steht in der Hatton Gallery in Newcastle heute. Und wenn man da davor steht, strahlt die eine solche Lebendigkeit aus. Ich ging richtig beschwingt da raus. Und dieses Wunder eigentlich und dieses Moment der Freiheit der Kunst, das er verteidigt, die haben mich wirklich angerührt und mich ursprünglich auch überhaupt zu diesem Romanprojekt gebracht.
Sie haben ihn ja über ein Kunstwerk kennengelernt, also neu kennengelernt, muss man sagen, als Sie in England waren. Das ist ja interessant auch an Schwitters, finde ich, dass man ihn hier in Deutschland kennt, dass diesen Sprachkünstler vor allem und dass er im englischen Raum aber eben mehr als der bildende Künstler ja auch präsent ist.
Ja, so ist er mir in England begegnet als der bildende Künstler. Die Tate Gallery in London hat einfach sehr viele von seinen englischen Werken, die wirklich auch nochmal dann anders sind als die deutschen, auch in der Skulptur, in der Collage. Und er ist dort erkannt als das, was er war in der bildenden Kunst, nämlich ein ganz wichtiger Vordenker und ein wesentlicher Bezugspunkt für die Pop-Art. Und dann in den 60er Jahren haben sich einfach auch da Künstler, Pop-Artists eigentlich dann britischer Art auf ihn bezogen. Richard Hamilton kommt dann auch im Buch vor. Und diesen Künstlern und jungen Studierenden von der University of Newcastle ist es ja zu verdanken, dass diese Merzbahn-Wand, von der ich eben gesprochen habe, dass es die überhaupt noch gibt. Und ich sah eben ein Bild, ein Zeitungsbild von damals, sieht man einen Kran und lange Seile und an diesen Seilen hängt die Wand und wird gerade, die musste über das Dach, das man aufgeschnitten hatte, in die Galerie hineingesenkt werden. Und dieses Bild, ja, die Freiheit der Kunst tatsächlich und den Wert der Kunst, dass man den schätzt, dass man das erkennt und dass man sich auch löst von Fragen nach dem Markt, das war damals einfach überhaupt nichts wert, niemand wollte es. Das fand ich ein so schönes und starkes Bild und hatte immer die Idee, Schwitters sitzt oben in den Wolken, ja, und freut sich, dass das passiert, freut sich diebisch, ja, die entartete Kunst hat's geschafft, sie kommt ins Museum, sie ist gerettet und blinzelt da herunter zu uns und das sollten wir doch öfter mal machen, sowas, Kunst retten.
Und das ist ja dann auch wirklich der Schluss für das deutsche Buch. Man muss sagen, das deutsche Buch, ich habe das deutsche Buch gelesen. Es gibt zwei Bücher, das müssen wir nochmal sagen. Es gibt auch ein englisches Buch. Das hat, glaube ich, ein ganz anderes Ende.
Ja, es gibt ein englisches Manuskript. Ich habe den Roman auf Englisch geschrieben, aus dieser Lebenssituation von Schwitters heraus. Und auch, ich lebte ja auch gerade in England damals und ich dachte mir, ich mache diese Reise wirklich mit. Und es war eine große Reise, weil natürlich so ein Sprachwechsel ein echtes Schreibabenteuer auch ist. Wir haben dasselbe Ende mit diesem Akt sozusagen, diesem Akt der Kunstrettung, aber die Geschichte im Lake District hat ein anderes Ende als im deutschen Text. Und während im deutschen Text eben ja die ganze deutsche Vorgeschichte oder das Zerbrechen der deutschen Identität einfach wirklich auch chronologisch mit erzählt wird und wir die Flucht chronologisch mit ihm erleben und daher einen Schwitters haben, der versucht, seine englische Identität herunterzuspielen. Und eigentlich ergeben die beiden zusammen sozusagen die runde Figur.
Ja, und eben nicht so Original und Übersetzung, sondern eben zwei eigenständige Werke.
Genau, darum ging es mir. Wir haben ja viel Theorie gehört in den letzten 40 Jahren. Ja, es gibt kein Original. Es war immer schön, aber unüberzeugend. Und ich dachte mir, was passiert eigentlich mit diesem Dogma, dass ein Roman ist in einer bestimmten Sprache geschrieben und da zuerst. Und das kann man jetzt hier nicht mehr sagen, weil es eigentlich ein mehrfaches Hin- und Her-Übersetzen war, wobei Übersetzen ein unscharfer Begriff an dieser Stelle ist, weil man viele von diesen Sachen eben gar nicht direkt im eigentlichen Sinn übersetzen kann. Die Sprachspiele funktionieren halt immer nur in einer Sprache und mussten dann auch immer neu erfunden werden. Und das Ergebnis ist, dass dieser deutsche Roman, das ist ein ganz eigenständiges Werk und dem fehlt nichts. Aber es hat sozusagen auf der Insel sollte es idealerweise nochmal eine andere Gestalt haben.
Mhm. Dann hören wir noch mal rein in die Londoner Zeit, wo man dann auch im Text merkt, wie das Englische immer mehr so einfließt, dazu fließt in den Text. Das ist jetzt die Szene, da lernt er diese junge Frau kennen, die ist seine Nachbarin, und er umgarnt sie nach Strich und Faden mit allen Tricks.
Ja. Angefangen hatte das Verhältnis mit Mrs. Thomas wie jede andere seiner Feuer und Flamme, Brennen und Vergiss Verliebtheiten. Kurt, reimender Kater in ritterlichen Stiefeln, behende auch strumpfsockig unterwegs im Reich des ewigen Flirts, verstand es, sich den Weg auf galantere Weise zu bahnen, als es den besten Mäusejägern deutscher Märchen je gelungen war. Fast 1,5 Jahre Haft auf der Isle of Man, 1,5 Jahre kein weibliches Wesen außer der ein oder anderen Manxerin, und die nur von fern. Und dann, in London, im Dezember 41, diese Nachbarin. Er hatte Stunden gründlichen Nachdenkens investiert, bevor er sie ansprach. Sie war jung, er nicht. Seine Nase hatte eine eigenartige Neigung entwickelt zu wachsen. Oder schrumpfte sein Gesicht? Die Jochbeine standen hervor. Ob sie ihm mit seinem Boiler helfen könne, please. Sie war ihm in seine Wohnung gefolgt. Englische Höflichkeit, thank you. Er achtete darauf, die Tür hinter sich nicht zuzuziehen. Das Heizungsproblem war nach 1/2 Minute behoben. Liebenswürdig verbeugte er sich. Seine tadellose Erziehung nach den Regeln des 19. Jahrhunderts milderte die Wirkung seiner hohen Statur, flößte Vertrauen ein. Das war der übliche Gang. Und diesmal? Hatte sie ihm an der Nasenspitze abgelesen, dass das Boilerunglück kein Zufall war? Schon vor der Morgendämmerung hatte er 2 Schrauben an dem Maschinchen gelöst. Hatte sie gelacht? Nein. Mehrdeutiger und kantiger, schräg um die Ecke, einmal durchs Herz. Kennenlernen wurde überschätzt. Sein Leben floss über von Herkunftsgeschichten. Er brauchte keine einzige mehr. Kausalität griff prinzipiell zu kurz, denn wo fing die Kette an? Bei Adam und Eva, das wusste jedes Kind. Wer klug war, ließ die Vorgeschichte also aus. Er hatte bei Mrs. Thomas geklingelt und sie gefragt, ob sie eine Ahnung habe von englischen Wasserdurchlauferhitzern. Sie hatte den Kopf geschüttelt. Es war sein 4. oder 5. Versuch, sich ihr zu nähern. Stunden gründlichen Frierens hatte er investiert. Was um Himmels Willen trieb dieses Mädchen den ganzen Tag? Es war kaum jemals zu Hause. Und jetzt, 11 Uhr morgens, stand sie derartig schlaftrunken und zerrauft in der Tür. Kein Gas in seiner Wohnung, sagte er. Er zittere. Positively. Hieß das so? Er zittere nicht positiv, sondern negativ. Aus dem Nichts heraus. Out of the blue. Ich zittere nach innen und außen, sagte er. Blau. Ihr Blick flackerte. Warum sollte sie auf ein paar Worte hin in die Wohnung eines Fremden treten? Er erklärte, entwickelte Scham, umgarnte sie. Schmust her? Das hatte Mitbewohner Gerd jüngst gesagt. Kurt beschmuste sie nicht, hätte er gern, knuddeln, drücken, mehr. Er schmierte den Boden mit Worten fußglatt. Mit einem Mal, mitten in seinem ausgedachten Satz, schämte er sich und verstummte. Mrs. Thomas reparierte den Boiler im Handumdrehen. Er bot ihr Tee an. Sie lehnte ab. Als er sie durch den Flur zurückbegleitete, sprach er von Sohn und Schwiegertochter und lächelte sie schüchtern an, berührt von den dunklen Flecken in ihrer Iris. So jung, so ernst. Ein paar Tage später schickte er ihr eine Karte mit einem Strauß Schneeglöckchen, die er im Regent's Park abgerupft hatte, und lud sie formell auf einen deutschen Kaffee und Kuchen für den nächsten Sonntag zu sich. Die Butter, das Mehl und die Eier hatte er zu diesem Zeitpunkt so gut wie gekauft. Das eine Leben holte das andere ein. Es war ein allmählicher Prozess. Er betrieb ihn, wenngleich er ihn zunächst nicht bemerkte und dann noch eine Weile nicht beachtete. Kaufen war ein Euphemismus. Man benutzte das Wort aus Nostalgie. Der kurze, klare Vorgang, auf den es sich bezogen hatte, war verschwunden. Er hatte echten Kaffee aufgetrieben, beim Verhandeln selbst gehört, wie deutsch seine Worte klangen und wehrlos hinnehmen müssen, dass mit jeder Silbe aus seinem Mund der Preis stieg. Er hatte 2 Silbergabeln investiert. Kaffee und Kuchen um 4. Er, very deutsch, lud sie in seine Mansarde ein. Das Haus in St. Stephen's Crescent glich eine Schwarzwälder Kirschtorte. Ernst und Esther unten im Schokoteig, Mrs. Thomas die Cremeschicht in der Mitte, Kirsche Kurt oben auf. Als sie in einem grün-braun karierten Rock und flachen Schuhen vor ihm stand, sank ihm das Herz. Besuch bei Opa Schwitters. Wenigstens Lippenstift hatte sie aufgelegt. Ihr dunkles Haar war zu einem Knoten geschlungen, aus dem sich einzelne Strähnen lösten. Er, der unwahrscheinliche Nahwohner, der Fremde, ein möglicher Feind, hatte prächtig eingedeckt. Porzellan, Besteck, Papierservietten. Eine Rose in einem Eierbecher. Es entging ihm nicht, wie sie erschrak, als er zum Bett tänzelte und den Bezug zurückschlug. Trara zauberte er die Kanne hervor, heiß und dampfend, warm gehalten unter den Federn. Schokoladenkuchen, selbstgemacht. Nach deutschem Rezept. Für einen Londoner Frauenmund.
Frau Dresner, wir haben es ja schon gesagt, Kurt Schwitters stirbt mit gerade mal 60 Jahren. Wonti pflegt ihn am Schluss sehr intensiv. Auf seinem Grabstein steht, also auf dem Grabstein in Hannover, nehme ich jetzt mal an, da steht ja, man kann ja nie wissen. Würden Sie sagen, ein tragisches Leben, ein gescheitertes Leben? Wie ging es Ihnen nochmal nach dieser intensiven Beschäftigung mit ihm?
Wie es mir ging, das sieht man eigentlich in dem Buch am Umschlag. Wenn man den Umschlag nämlich abmacht, dann kann man den auffalten und da kommt man hinein in eine kleine Geschichte, nämlich zwei Biografien. Kurt pfeift das eine Leben und Kurt pfeift das andere Leben, das schlechte Leben. Und die linke Seite, das ist die Biografie, wie man sie wahrscheinlich bei einer Bewerbung schreiben würde. Alles das, was gelungen ist, ne? Man wird geboren, alles ist gut und dann hat man die und die Ausbildung und eine tolle Ehe und den Preis und jenes. Und so wird dieses Leben zu Ende erzählt. Und daneben steht die andere Geschichte, nämlich genau dieses Leben an diesen Jahren wieder entlang mit all dem, was nicht klappte, was schief ging, was schlimm war, wo Verluste stattfinden, das Kind stirbt, die Frau stirbt, das Werk wird zerstört und so weiter. Und wenn man sich das anschaut, dann glaube ich, hat man eine Antwort auf Ihre Frage, sowohl als auch. Mhm. Es kommt immer darauf an, es ist eben beides. Und es kommt darauf an, was ich aussuche. Schwitters hätte immer die optimistische Version ausgesucht, aber die ist natürlich auch nur wahr auf dem Hintergrund all dessen, was eben passiert und was man nicht kontrollieren kann. Und dieses Erlebnis auch im eigenen Leben umgehen zu müssen, mit dem, was man früher gern mal auch Schicksalsschlag genannt hat. Also, und ich würde eher sagen, vielleicht mit Dingen, die eben wirklich sich der eigenen Kontrolle entziehen und wo man nahe Menschen verliert und wo man seine Existenzgrundlage verliert und sich dann wieder aufzurappeln. Diese Bewegung kennzeichnet eigentlich dieses Buch und das ist natürlich etwas, was ich glaube, jeder ab einem gewissen Alter in seinem Leben einfach auch selbst als Erfahrung hat, stehen hat und als Aufgabe mit sich herumträgt. Mhm.
Ja, eine sehr schöne Beschreibung. Die eine Variante und die andere Variante des Lebens und dazwischen dieses Buch. Danke, ja. Frau Dresner, für das Gespräch.
Ich bedanke mich bei Ihnen für das schöne Gespräch.
In dieser Folge von Weiter lesen ging es um Schwitters von Ulrike Dresner. Erschienen im Penguin Verlag, 480 Seiten dick und, wie wir gerade gehört haben, mit einer versteckten Zugabe im Buchumschlag. Alle früheren Ausgaben von Weiterlesen finden Sie in der ARD Audiothek und auf iTunes, wo Sie unsere Lesebühnenreihe auch abonnieren können. Mein Name ist Franziska Walser. Schön, dass Sie zugehört haben. Bis zum nächsten Mal.